Herzlich willkommen zu der fünften Episode von Gedichtegelaber. Es ist aber nicht nur die fünfte Episode, es ist nämlich auch unsere allererste Special Edition. Denn vor 2 Tagen, wir nehmen diese Episode nämlich am 10. März auf, war der superschöne Frauentag, der internationale Frauentag. Und dazu dachten ich und Emilia uns, wir suchen uns jeweils eine Dichterin aus, eine Deutsche. Hast du eine Deutsche?
Ja.
Und ja, wir reden ein bisschen über die Frauen in der deutschen Poesie.
Genau. Extra. Okay, auf jeden Fall würde ich gleich mit meiner Dichterin beginnen. Und zwar Caroline von Günderode.
Günderode, okay.
Günderode. Man kann vielleicht schon am Namen sich so ein bisschen denken, das ist ziemlich lange her. Das ist jetzt keine moderne Dichterin, sondern eine Dichterin aus der Romantik.
Wow.
Sie ist
viel romantisch.
11.01.1780 in Karlsruhe geboren. Nur ganz kurz, ihr Leben war nicht ganz so romantisch, also ist es eigentlich ziemlich sad. Sie war das älteste von 6 Kindern und ihr Vater ist dann irgendwann halt gestorben, als sie 6 war. Und dann ist halt die ganze Familie in Armut so ein bisschen zurückgeblieben. Und dann ist sie irgendwann halt, als sie so ein bisschen älter wurde, mit 17 oder so, hat sie dann ihren ersten, quasi ihre erste Liebe kennengelernt, nämlich Karl von Sauvigny?
Sag mal, wie wird das geschrieben?
So wie Sauvignon Blanc, aber halt irgendwie so Sauvigny. Wir nennen ihn jetzt einfach Sauvigny. Ich werde den Namen auch kein zweites Mal aussprechen, weil das geht nur schief. Und eigentlich wollte sie ihn heiraten, aber der war so, nö, will dich nicht heiraten, und hat dann anstelle von Caroline eine gemeinsame Freundin von den beiden geheiratet.
Autsch.
Ziemlicher Auer-Move.
Das heißt, im 18. Jahrhundert haben Frauen schon den Heiratsantrag gemacht.
Ja, scheinbar. Sie war auch tatsächlich, aber dazu komme ich später noch, sie war eigentlich schon relativ feministisch oder halt so ein, like, I'm not like the other girls mäßig. Ja. Aber auf jeden Fall hat sie dann irgendwann halt angefangen, ihre lyrischen Werke unter einem männlichen Pseudonym, nämlich Cian, zu veröffentlichen, weil damals war es jetzt nicht so als Frau.
Ja. Wie Emily Bronte, haben die, glaube ich, auch gemacht.
Ja, ich glaube, das waren ziemlich viele Frauen damals, weil du kommst einfach nicht weiter als Frau.
Weißt du, ganz kurz dazu, ich habe mich immer gefragt, wie man dann herausgefunden hat, dass es doch kein Mann war.
Gute Frage. Vielleicht also, irgendwann so richtig berühmt und dann so, haha, so keine Ahnung, habe euch alle reingelegt, ich bin eine Frau.
Ja, müsste man mal sich das anschauen. Egal, red weiter.
Auf jeden Fall hat sie dann endlich 1804 den nächsten kennengelernt, also die nächste ernste Beziehung. Das Problem war nur da, auch wieder keine süße Juhu-Beziehung, sondern das war Georg Friedrich Kreutzer. Der war verheiratet und 10 Jahre älter als sie.
Okay.
Aber die haben voll so gematcht, so voll vibey und so, weil er hat sie dann unterstützt, er mochte auch Lyrik und alles mögliche, war auch super gebildet und hat halt sie als Frau auch unterstützt. Es war jetzt nicht so jemand, der so meint, ich bin ein Mann, ich helfe dir, sondern es war so auf Augenhöhe.
Warte mal, wenn du sagst, dass er war auch gebildet, hat sie irgendwie eine schulische Ausbildung bekommen?
Dazu komme ich gleich noch, weil das hätte zwar eigentlich in die Mitte gehört, aber das wollte ich am Ende quasi ranpappen.
Okay.
Auf jeden Fall nochmal zu diesem Kreuzer. Die wollten dann noch irgendwann gemeinsam dramatisch nach Russland fliehen und so. Aber das mit Russland hat dann im Endeffekt nicht geklappt. Und der zweite Versuch, dass sie halt endlich nur noch zu zweit sind, war halt eine Scheidung. Und eigentlich war die Frau von Kreutzer voll okay damit und war so, ja, okay, tschüss. Aber Kreutzer hat dann wieder so mit Freunden geredet und die meinten dann so, nee, du kannst doch nicht so ein komisches Ding heiraten. Also die wären niemals eine gute bürgerliche Ehefrau und so, bla bla. Und er ist dann auch krank geworden. weil er so, keine Ahnung, krasse Depressionen hatte wegen seiner heimlichen Beziehung, so richtig Depri. Oh mein Gott, es ist alles so deep heute. Auf jeden Fall, es wird noch schlimmer. Auf jeden Fall hat er dann einem Freund aufgetragen, glaube ich, einen Brief zu schreiben an halt eben Caroline, wo dann halt drin steht, nee, sorry, ich mach Schluss mit dir. So ein bisschen nach dem Motto.
Wow.
Und
ich bin depressiv, weil ich meine Beziehung verheimlichen muss. Was ist die Lösung? Ich ende diese Beziehung.
Auf jeden Fall.
Logik im 18. Jahrhundert.
Nachdem Kreuzer die Beziehung beendet hat, hat Caroline ihr Leben beendet.
Oh, nice.
Sie ist dann nämlich am Rheinufer spazieren gegangen und hat sich dann erstochen und war dann quasi eine Wasserleiche. Apropos, hört euch unsere letzte Folge an. Da geht es nämlich auch um eine Wasserleiche.
Nice.
Auf jeden Fall hat nicht nur ihr letzter Freund, nennen wir ihn mal so, unter psychischen Depressionen etc. gelitten, sondern auch sie, also ganzes Leben lang war sie ein bisschen komisch drauf, verständlich. Ich meine, wenn dein Vater stirbt so früh und du allgemein nicht mit dir fertig wirst, ist es ein bisschen kompliziert. Sie hatte auch Probleme mit den Augen und hat deshalb immer auf grünem Papier geschrieben. Ich habe meine Notizen auch auf einem grünen Zettel stehen, das war aber nur zufällig. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir vorhin gesagt haben, nämlich sie war ziemlich feministisch, klar. Und sie hat dann zum Beispiel einmal gesagt, so, ja, die Männlichkeit und die Weiblichkeit, wie sie gewöhnlich genommen werden, sind Hindernisse der Menschlichkeit.
Oh, schön. Sehr schön.
Und sie hat halt auch so gemeint, so, ja, ich habe halt auch so Bedürfnisse oder so Sachen, die ich machen will, die aber eigentlich nur Männer machen können. Sie meinte so, ja, ich würde mich auch richtig gerne in so eine Schlacht werfen und dabei sterben. Und sie ist auch wild und so und das passt halt nicht in das weibliche Bild.
Weißt du, was ich ganz schön finde? Wie sie sagt, die Männlichkeit und die Weiblichkeit.
Auf jeden Fall.
Das ist halt nochmal, ich glaube, ein Schritt weiter gedacht als nur die Männer. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Egal, so. Red weiter.
Es ist einfach so ein viel zu enges Konstrukt, wo halt viele einfach überhaupt nicht reinpassen. Und daran ist sie nämlich halt auch verzweifelt, weil sie halt meinte, natürlich, ich bin laut der Gesellschaft halt einfach Frau. Und ich habe auch Interessen wie eine Frau, keine Ahnung. Sie hat auch Hauswirtschaft und so, war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, aber sie hatte halt auch Interessen, die Gesellschaft eher einem Mann zuschreibt. Und das hat sie halt psychisch so drinnen ein bisschen kaputt gemacht, weil sie halt dann so, okay, was jetzt?
Darf ich was dazu sagen?
Ja, klar.
Ich habe heute das Buch von Virginia Woolf zu Ende gelesen, A Room of One's Own. Wow, also am Ende, ich muss sagen, mir lief eine Träne übers Gesicht. Und was sie auch gesagt hat, also da geht es darum, Frauen in der Literatur, deren Entwicklung, wieso zum Beispiel Shakespeare, die Werke von Shakespeare keine Frau schreiben hätte können. Und was sie sagt, ist, zu der Zeit, wo zum Beispiel Shakespeare seine Stücke geschrieben hat und so, hätte sie dasselbe Talent zum Schreiben und zum Dichten, wäre sie wegen ihres Talentes und wegen, also sie schreibt her genius, wäre sie so unglücklich gewesen, weil sie es eben nicht der Welt zeigen konnte und so, sich umbringen würde. Und ich fand das erstens interessant, weil Virginia Woolf, eine der bedeutsamsten weiblichen Schriftstellerinnen der Weltliteratur, würde ich auch behaupten, sie hat sich auch selber umgebracht. Sie hat sich ertrunken, glaube ich. Auch Wasserleiche, Episode 4 von Gedichtegelaber. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Und ich fand es einfach so interessant, dass man das wirklich halt zurückführen kann an so viele Beispiele.
Das stimmt.
Von weiblichen Fassdichtern oder Dichtern. Ja.
Und du hattest ja vorhin gefragt, du hattest ja vorhin gefragt, ob sie jetzt krasse Bildung hatte oder so. Sie hatte irgendwann mal so ein Gespräch mit einer Freundin, wo sie dann draufgekommen ist, okay, wir Frauen sind schon so ein bisschen
vernachlässigt,
so ein bisschen benachteiligt und
irgendwas ist mir hier aufgefallen.
Irgendwas ist falsch.
Yeah.
Und dann hat sie halt so gecheckt, so, der Schlüssel zum Erfolg ist in jedem Fall Bildung und hat dann halt angefangen, sich in ganz vielen Bereichen zu bilden. Also die hat wirklich überall so ein bisschen reingeschnuppert, sich ein sehr breites Allgemeinwissen zugelegt und war eigentlich ein ziemliches Smartie.
Interessant.
Ja, eigentlich war das jetzt erstmal alles zu ihrer Biografie. Und ich werde euch jetzt ein kurzes Gedicht von ihr vorlesen. Also eigentlich ist es gar nicht so kurz. Aber klar, wir sind in der Epoche der Romantik und es wird sehr romantisch. Haha. Und vorab, es gibt jetzt kein genaues Datum. Also irgendwann, als sie halt noch gelebt hat, hat sie das geschrieben.
Also Anfang 19. Jahrhundert?
Eher Ende 18., weil Anfang ist sie ja gestorben, schon 1806.
Ah, okay.
Aber irgendwann so 75 bis 6 halt.
Okay.
Who knows? Aber ich glaube, es ist für das Gesicht selber gar nicht so wichtig. Der Titel lautet Zwei Augen wie Sterne. Zwei Augen wie Sterne, die sehen so gerne das wonnige Licht und dürfen es nicht. Die hellen Karfunkeln, die könnten verdunkeln das sonnige Licht und dürfen es nicht. O Liebesverlangen, in Kerker gefangen, sind die Augen so minniglich, die Lippen so wonniglich, die Worte, die milden, die Locken so gülden, es bricht mir das Herz vor Leidmut und Schmerz. Ich sehe bis an den Tod die Lippen rosinrot, und sollt ich nimmer genesen, dächt ich doch an ihr minniglich Wesen. An ihr Blicken so mild, an das schönste Frauenbild, und sollt ich Schmach und Tod erwerben, das Mägdlein mint ich, und sollt ich sterben.
Wow.
Ja. Erste Gedanken. Gefühle.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei den allerersten, also ich weiß nicht, ob das der erste Vers oder die ersten Verse sind, aber dieses, ich sehe das Sonnenlicht oder so, aber ich kann es nicht greifen oder irgendwie sowas ähnliches. Ich dachte jetzt weniger an etwas Romantisches im Sinne von Liebe. Ich dachte mehr so an vielleicht einen Traum, den sie halt nicht greifen kann, weil wir halt eben, vielleicht habe ich einfach nur diese Assoziation, weil wir gerade über Frauen und deren Hindernisse in der literarischen Welt damals geredet haben, aber das war so mein erster Gedanke und ja, beim Rest, ja, keine Ahnung.
Also, zuerst einmal hätte ich jetzt, weil es ist ja ein lyrisches Ich, also auch dieses Wir dürfen nicht und sollt ich Schmach und Tod erwerben. Und dann steht ja irgendwann
diese heimliche Ehe.
Genau. Aber es ist nicht aus ihrer Perspektive eindeutig, weil hier steht ja an ihr Blicken so mild, an das schönste Frauenbild. Das heißt, es ist aus der Perspektive des Mannes geschrieben.
Kannst du das nochmal vorlesen?
An ihr Blicken so mild, an das schönste Frauenbild, und sollt ich Schmach und Tod erwerben, das Mägdlein mint ich und sollt ich sterben.
Ah, das Mägdlein ist in dem Fall sie.
Genau.
Also könnte sein.
Ja, vermutlich.
Okay, weil ich dachte irgendwer. wenn es ein Frauenbild ist, hätte es auch vielleicht die andere Frau sein können. Aber wenn er, ja, ich sehe es schon. Verbindung.
Und wie du vorhin schon gemeint hattest, ich hätte jetzt auch gesagt, das ist so, es würde für mich auch reinpassen in diese eine Beziehung, die sie hatte mit dem verheirateten Mann. Weil es ist halt so ein, ja, wir haben etwas super Tolles. Und wir irgendwie wollen wir nach den Sternen greifen, aber wir können da halt nicht hin. Wir sind nicht nach Russland geflohen. Und wir sind nicht, also er hat sich nicht von seiner Frau scheiden lassen, was er da noch nicht wusste, weil die hat sich ja direkt danach umgebracht. Aber es ist halt wieder so ein...
Es bricht mir das Herz.
Ja.
Naja. Ich sehe bis an den Tod.
Der Tod kommt sogar häufig vor. Also ich glaube, Tod wird zweimal geschrieben. Und dann kommt halt auch noch Sterben und all das dazu. Leidmut, Schmerz. Es ist ziemlich dark eigentlich.
Ich finde, es ist wirklich sehr romantisch. Vor allem diese Sehnsucht.
Auf jeden Fall.
Aber ich finde es sehr schön, wie sie generell mit Natur und Sternen das so ein bisschen verschönert. Weil dieses, wie der junge Wärter damals meinte, ihre Augen glitzern wie Scheinwerfer oder so. Weißt du noch? In den neuen Leiden
Ja.
des jungen Werthers, ja.
Das stimmt.
Hier ist es halt etwas Ähnliches, aber halt mit Sternen, was eigentlich schon ziemlich klischeehaft ist. So deine Augen sind wie Sterne, aber ich finde, das ist ganz schön.
Und ich meine, der kitschigste Part ist ja eigentlich dieses, die hellen Karfunkeln, die könnten verdunkeln das sonnige Licht und dürfen es nicht. So im Sinne von
Sorry, nicht
dieses,
verstanden.
wären sie öffentlich, dieses krasse Liebespaar, dann würden sie heller strahlen als die fucking Sonne. Das ist eigentlich voll
Ja.
süß.
Also, ich finde, das ist so dieses typische Liebe ist eigentlich super schmerzhaft.
Ja.
Oder was ist Liebe wert? Weil die haben sich beide selbst umgebracht, so es war anscheinend gar nichts wert oder was. Sehr, sehr, sehr interessant. Willst du noch etwas zu deiner Dichterin oder zusammenfassend sagen?
Ich glaube, zu der Zusammenfassung können wir ja nachher kommen, weil sonst haben wir ja gar keine Zeit mehr für dein Gedicht. Ich würde sagen, du machst weiter mit deiner Dichterin.
Okay. Also ich habe mir ganz durch Zufall habe ich die Liebe oh, Anna Luisa Karsch gefunden. Sie lebt ein bisschen vor deiner Dichterin, und zwar 1722 bis 1791, also im 18. Jahrhundert. Und ihr Vater starb auch, als sie 6 war. Ja, was ein
Slay,
Zufall.
Besties.
Twinsies. Auf jeden Fall. Sie ist angeblich, also nach ihrem Leben war sie bekannt als die Karschin, glaube ich. Also von ihrem Nachnamen Karsch. Und als die deutsche, wo steht das? Die deutsche Sapo? Sapo. Sapo war anscheinend eine griechische Dichterin im 7. Jahrhundert vor Christus,
Okay,
glaube ich.
wow, voll der Zeitsprung.
Ja. Ich habe jetzt nicht mich allzu damit beschäftigt, wer diese Sapo ist, aber diese Anna Luisa Karsch soll die deutsche Sapo sein. Wie gesagt, ihr Vater starb, als sie 6 war. Ihre Mutter hat sie anscheinend verachtet wegen ihrer Hässlichkeit.
Autsch.
Aua. Deswegen, als der Vater starb, hat sie erstmal 4 Jahre mit dem Onkel gelebt, der ihr Lesen und Schreiben brachte. Was man natürlich auch in den sozusagen älteren weiblichen Dichtern oft sieht, dass entweder der Vater oder der Onkel oder irgendeine männliche Person denen das immer beibringt, weil sie ja sonst eigentlich keinen Zugang zur Ausbildung hatten. Deswegen Props an diese Männer, können wir so sagen.
Wuhu.
Auf jeden Fall. Dann mit 10 kehrte sie zurück zu ihrer Mutter, die schon verheiratet war, wieder neu. Mit 16 hat sie ein ziemliches Arschloch, sagen wir mal so, geheiratet, der sie, ich glaube, geschlagen oder einfach schlecht behandelt hatte. Sie hat sich dann, als sie schwanger war mit ihrem dritten Kind, er hat sich von ihr scheiden lassen. Da war ich auch mehr so, warte mal, scheiden im 18. Jahrhundert? Ich dachte, das war irgendwie so eine Sünde oder so. Vielleicht habe ich aber auch einfach den historischen Kontext nicht im Griff. Dann heiratet sie später einen Alkoholiker, der super arm war.
Nein, die
Und
Arme.
um ihre Kinder und ihren Mann zu versorgen und sich selber natürlich, schrieb sie Gesänge, so patriotische Gesänge und irgendwelche Gedichte, die so für Geburtstag oder so in Gräbern oder so waren
Happy
und verdiente damit
Birthday.
Geld. Sie war nämlich auch die allererste deutsche Schriftstellerin, die ihren Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder mit Schreiben verdiente.
Cool.
Also fand ich, das ist schon was,
Stark.
das ist wirklich was Starkes. Sie fand auch Beachtung bei Autoren wie zum Beispiel Lessing, Emilia Galotti, Goethe und irgendein Typ, der Mendelssohn heißt. Ich weiß nicht, wer das ist.
Es war bekannt.
Ja?
Ja,
Ich
schon.
kenne ihn nicht.
Ja, vielleicht kommt er irgendwann
Vielleicht
mal in
kommt
den
er
nächsten
mal.
Episoden.
Ein guter Freund von ihr, ein Dichter, der hieß irgendwie Gleim, sorgte 1764, als sie 42 war, dafür, dass ihre Gedichte veröffentlicht wurden. So ein richtiger Band wahrscheinlich. Und sie hatte eine einseitige Liebe gegenüber ihm. Also so, die Liebe wurde nicht lieber unerwidert. Und das Gedicht, was ich mir ausgesucht habe, schrieb sie im März 1763, also ein Jahr bevor ihr Freund Gleim ihre Gedichte veröffentlicht hat. Und es heißt An einen jungen Freund. Das Gedicht, zumindest dachte ich, geht wahrscheinlich an diesen Herr Gleim. Bevor ich das aber vorlese, wollte ich noch erwähnen, dass sie auch ein Gedicht an Goethe schrieb. Das heißt An Goethe. Das heißt, sie war wirklich mit diesen, mit Lessing und Goethe, so die, diese
in
Männer
einer
haben
Bubble.
Sie... Ja, in einer Bubble, wirklich. Die haben sich anscheinend getroffen, mit ihr geredet und diese Männer haben sie auch respektiert und ihr Talent erkannt und wahrgenommen, wenn man so sagen darf.
Süß.
Genau. Deswegen lese ich jetzt erstmal das Gedicht. An einen jungen Freund von Anna-Luisa Karsch. Der Tugendfreund, der Wahrheit Redner, du lobst mein Talent, schreibst der Natur's zu. Sie ist wert und ihr gebührt die Ehre, ihr Dank, ihr Einfall, Ausdruck, Geist und Schwung. Mir gab die Kunst niemals Bereicherung und nie nahm ich von meinem Meister Lehre. Mein Vater, der nicht Geld im Kasten wog, der war nicht groß und wo man mich erzog, war keiner, der das Unterweisen kannte. Ich spielte ländlich, baute mir im Sand oft einen Turm. Er war der Gegenstand von einer Wut, mit der ich ihn berannte. So kriegerisch und doch ein Mädchen sein? Ja, doch ich lud oft Schäferinnen ein zur frischen Milch, zu Tanz und Spielen. Von ungefähr fand ich als Kind ein Blatt von Franken, der ehemals gedichtet hat, und las den Vers und lernte fühlen. Oh, die Geschichte meiner Jugend ist zu sonderbar, und weil du gütig bist, so darf ich dich zu meinem Freunde wählen. Dann werd ich dir, du schöner Dichter, nur empfindungsvoll zur Ehre der Natur, wie sie mich ausgebildet hat, erzählen.
Oh.
Erste Gedanken?
Naja, also für mich klingt es halt so ein bisschen wie so eine Autobiografie, so ein
ja.
Zeitsprung. Und eine Zeile, die mir besonders aufgefallen ist, war, dass so kriegerisch
ja. mhm.
und doch ein Mädchen sein, Fragezeichen.
Mhm.
Das hat mich halt auch wieder an meine Caroline Günderrode erinnert, weil die ja auch so im Zwiespalt
mhm.
war mit sich selber.
Ja, also ich finde es auch, nach diesem Vers kommt ja im nächsten, fängt es an, ja, Ausrufezeichen.
Das ist cool, stimmt.
Und zu diesem, doch ich lud oft Schäferinnen ein, zur frischen Milch, zu Tanz und Spielen. Es gab nämlich angeblich auch eine, so eine Art Bäuerin, weil die liebe Anna-Luisa Karsch musste auch oft so im Stall arbeiten etc. Und dort hat sie halt so andere Bäuerinnen oder irgendwelche Arbeiterfrauen getroffen, die ihr Bücher gegeben haben
mhm.
über Lyrik und Poesie. Ich nehme an, das hat so ein Greif da zurück. Und ich finde das auch so schön, denn werd ich dir, du schöner Dichter, nur empfindungsvoll zur Ehre der Natur. Weil der Gleim, der war selber ein Dichter, glaube ich. Und ich fand das auch wirklich schön, wie das so eine Autobiografie ist. Also sie romantisiert so ein bisschen ihr eigenes Leben und erwähnt das erwähnungswerteste. Genau. Unabhängig von diesem Gedicht jetzt, kurz zurück. Ich habe ja schon erwähnt, dass man merkt oft, dass es ein männliches Familienmitglied ist, das Frauen zu dieser Zeit Lesen, Schreiben beigebracht hat oder Bücher ausgeliehen hat. Ich glaube, das war auch so bei Emily Bronte, einer sehr berühmten britischen Schriftstellerin. In dem Buch, was ich neulich gelesen habe, oder heute zu Ende gelesen habe, A Room of One's Own, hat Virginia Woolf auch geschrieben, dass weise Männer, also schlaue Männer in der ganzen Geschichte, immer verschiedene Meinungen zu Frauen haben. Und natürlich kennen wir so Leute wie, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, Napoleon oder so, die eher kritisch gegenüber Frauen waren. Aber dann, deswegen hat es mich irgendwie super, super gefreut zu hören, dass sie von männlichen Dichtern, die so eine Wichtigkeit in der deutschen Literatur haben, wie Lessing und Goethe, das machen jetzt das macht man in der Schule, das sind doch Pflichtlektüren, weißt du?
Ja, das stimmt.
Das sind, man hört so viel von denen, aber man hört nichts von dieser Anna-Luisa Karsch, die die erste richtige deutsche Schriftstellerin war. Und da denke ich mir nur so, das zeigt eigentlich auch etwas über unser Bildungssystem so aus. Weil ich habe auch gemerkt, dass wir zum Beispiel in Englisch, wir machen zwar Shakespeare, aber wir machen nicht Virginia Woolf, wir machen nicht Emily Bronte. Und das ist mir irgendwie heute besonders aufgefallen. Vielleicht sollten wir mal...
Ja, wenn ich so zurückdenke, dann ist tatsächlich, glaube ich, die einzige Dichterin, die wir wirklich im Deutschunterricht auch ein bisschen intensiver hatten, wahrscheinlich Mascha Kaleko.
Dieses eine Gedicht mit den Schiffen, ne?
Kann sein.
Aber das war auch, das war auch nur freiwillig. Man konnte das aussuchen von der Sammlung von Gedichten.
Das stimmt.
Ich meine, einerseits ist es verständlich, weil es gibt zu der Zeit nicht viele weibliche Schriftsteller, aber ich finde, dann sollte man eben diesen Einzelnen, wie zum Beispiel Anna-Luisa Karsch oder Caroline,
mehr Bedeutung zuschreiben.
Bedeutung zuschreiben.
Das stimmt, auf jeden Fall. Allgemein, ja. Also es geht halt komplett unter. Also, ja.
Ja. Ich habe mir auch überlegt, so hey, vielleicht sollten wir mal zur Schulleitung gehen und sagen, hey, wieso macht ihr nicht das und das? Ich fand das super interessant, dass ich ganz zufällig diese Anna-Luisa Karsch gefunden habe, die eigentlich, also ich weiß jetzt nicht super viel von, was für einen Einfluss sie auf die weiteren deutschen Dichterinnen hatte, aber dass sie so ein bisschen der Wegbereiter aller deutschen Schriftsteller war, weil sie eben die erste Frau war, die bezahlt wurde fürs Schreiben. Und das auch veröffentlicht wurde. Und sie, also, ich komme immer noch nicht drauf klar, dass sie mit Lessing und Goethe und Mendelssohn und so, also Kontakt hatte und mit denen geredet hat und von denen auch gelobt wurde.
Ja, wahrscheinlich hat Mendelssohn sich so ans Klavier gesetzt und ihr die Lieder geschrieben für ihre Gedichte und dann für ihre Geburtstagslieder.
Ja, genau.
Collab. Mendelssohn.
Ja. Willst du zusammenfassen? Dein Gedicht?
Zusammenfassen. Was ich jetzt interessant fand, wir haben uns beide zwei Dichterinnen rausgesucht, die aus derselben Epoche kommen. Also so
ja.
Romantik und 18. Jahrhundert, dies, das. Und beide sehr starke Persönlichkeiten.
Ja.
Und
aber ich glaube, hätte man zu der Zeit keine starke Persönlichkeit, hätte man auch keine Gedichte als Frau geschrieben. Ich glaube, deswegen
Fall.
Ist es so wichtig oder so.
Und tatsächlich haben wir aber eigentlich zwei unterschiedliche Gedichte. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen würden, okay, wir haben beide Liebesgedichte bei Romantik, haha. Bei mir erfüllt es wahrscheinlich eher dieses Klischee von der Epoche der Romantik.
Ich glaube, bei mir ist es eher so, es fühlt sich halt super so mimimi und süß an, weil das ist so ein bisschen so ein Dankeschön
es ist
an ihren engsten Freund, den sie halt vielleicht auch liebt mehr als ein Freund, aber sie ist nicht so, wieso liebst du mich nicht? Sie ist so, danke, dass es dich gibt, danke, dass du das machst, danke, dass du mich siehst, für wer ich bin und nicht für eine Frau einfach.
Und ich finde auch, es ist auch so ein Danke an meine Jugend. Sie sagt zwar, dass natürlich nicht alles super war, aber irgendwie so ohne Hass, ohne Selbstmitleid. Es ist irgendwie so ein freies Gedicht. Es ist nicht so ein, oh, meine Kindheit war so schlecht und das ist passiert. Weil da sieht man halt, wie stark sie ist, weil sie das Ganze halt so überstanden hat und jetzt halt so darüber sprechen kann. So normal halt, so schön.
Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, diese zwei Frauen. Also ich finde, es ist auf jeden Fall wert, sich wirklich mal hinzusetzen und sich weibliche Dichter mal anzuschauen aus dieser Zeit. Weil wenn wir uns weibliche Dichter jetzt anschauen, klar, natürlich hat das natürlich Bedeutung, vor allem wenn man sich das im Vergleich anschaut. Aber ich glaube insbesondere, diese Personen sind so wichtig und
halt so charakterstark und so, ja.
Und passend zum Frauentag eben finden wir das natürlich ganz, ganz schön, weil heutzutage haben wir einen Tag, der Frauen feiert. Wir haben so viele Rechte, yay.
Wow.
Ich und Emilia zum Beispiel sind super gebildet, teilweise. wir haben Recht auf Bildung und alles. Und ich finde, an so einem Tag muss man eben auch an solche Frauen denken.
Und ich finde, es ist auch immer wichtig, besonders halt im Frauentag, aber auch sonst, zum einen zurückzudenken und zu sagen, wow, wir haben so viel erreicht, aber zum anderen halt auch schon sagen, so jo,
wir brauchen
ein bisschen Luft ist da schon noch nach oben. Und ich glaube, eigentlich ein cooler Tag.
Ja. Alles Gute zum Frauentag an alle weiblichen Zuhörer.
Yay. nächste Woche kommt dann, wie eigentlich versprochen, genau, wie eigentlich versprochen, die Folge über Fabelwesen, über Fantastisches, Realität, Nicht-Realität.
Also, soll ich schon mal spoilern, was ich so ein bisschen habe?
Ruhig.
Also, ich sag nur Blut, Vampir.
Ja, dann werde ich extra schauen, dass es nichts mit Blut und Vampiren wird.
Ja. Wir hoffen natürlich, euch haben diese Gedichte gefallen und dass euch das Leben dieser Frauen einen Eindruck gelassen haben. Weil für mich auf jeden Fall, dazu kann ich noch sagen, wenn jemand gerne Bücher liest, ich empfehle sehr die Werke von Virginia Woolf und Emily Bronte.
Du müsstest einen Wortzähler machen, wie oft du quasi
Virginia Woolf gesagt hast.
Ja, in dieser Folge.
Ich war wirklich, das Buch ist schön. Ich würde es dir geben. Ich kann es dir geben.
Okay.
Ich finde, es ist sehr, ja, ich finde, es ist wichtig. Und ich finde, so etwas müssen Männer lesen.
Ich glaube, das Einzige, was wir im Englischunterricht gelesen haben von einer
Harper
englischen...
Harper Lee, oder?
War dieses The Hate You Give. Ich glaube, das war eine weibliche Autorin.
Wir haben das gar nicht gelesen.
Aber der Hate You Give ist jetzt nicht so...
Ja, das ist ja auch kein Klassiker oder so. Das ist ein modernes Stück, weißt du?
Ja, ja, aber wie gesagt, das ist das Einzige, was wir halt...
Ich habe wirklich, seitdem ich irgendwas gelesen habe, habe ich mir immer gedacht, so hey, würde ich zur Schulleitung gehen und das sozusagen... es ist ja nicht unsere Schulleitung, die das... die den Unterrichtsstoff sozusagen bestimmen, aber so könnte ich irgendwie so irgendwo hingehen und sagen, hey Leute, so... Wo ist hier die Frauenpower? nee, aber könnte man überlegen, was man da machen kann. Egal. Wir hoffen, euch hat die heutige Episode gefallen. Wir encouragen... Alle Frauen da draußen. Nee, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte eigentlich sagen, jedes Mal sich eine Frau... eine Schriftstellerin, die ein Buch geschrieben hat oder ein Gedicht, mal anzuschauen und ihr Leben so ein bisschen, ihre Biografie so ein bisschen durchzulesen, weil das ist wichtig, das ist interessant und ja, Allgemeinbildung und so.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüssi.